Wenn mir jemand was erzählt, was jetzt vielleicht nicht so positiv ist und ich dann noch denke, oje, wie kann man nur, ja? Oder schlimmer noch sage, ja, Sie sind mir aber ein Schlawiner oder wie konnten Sie nur, ne? Also das geht überhaupt nicht. Aber nicht nur, dass man es nicht sagt, sondern ich selber darf es auch nicht denken.
Da erlegt sich jemand ein Denkverbot auf, aus Respekt einem anderen gegenüber. Ungewöhnlich, würde ich sagen. Und hier schon mal einen Vorgeschmack auf jahrzehntelange Erfahrungen im Umgang mit Lebensgeschichten.
Der gemeinsame Nenner ist ganz sicher, dass niemand seinen Erinnerungen entkommt. Das ist also, manche meinen ja, es ist Paradies, aus dem sie nicht vertrieben werden können, und für andere ist es eben die Hölle. Aber je älter wir werden, umso mehr klopfen diese Erinnerungen an. Das ist einfach so.
Damit hallo und willkommen zum Babyboomer Podcast. Mein Name ist Stefan Robinet. Hier geht es um Antworten auf die Fragen unserer Generation. Diesmal die Frage: Lebensrückblick oder wie wollen wir von anderen gesehen werden? Mein heutiger Gast hat Erfahrungen als Dokumentarfilmerin für Fernsehen und Kino, als Autorin für privat beauftragte Biografien und sie macht als eine von ganz wenigen Lebensrückblick-Therapie. Wir sprechen also über die kleinen Unterschiede zwischen Porträt und Biografie, über genaues Beobachten einerseits und sozial erwünschtes Sagen andererseits, über Selbstbild und Fremdbild, auch über das Stichwort Selbstbetrug, und es geht darum, wie wir uns erinnern. Ganz schön viel spannender Stoff also. Willkommen, Dagmar Wagner.
Ja, ich freue mich auf den Austausch. Vielen Dank für die schöne Einladung.
Und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr gerne. Damit wir alle dich ein wenig kennenlernen, hier ein paar halbe Sätze, die du bitte vervollständigst. Als ich 20 Jahre alt war,
habe ich mein erstes Studium absolviert und war in München, habe viel gearbeitet neben dem Studium. Und ja, das war eine aufregende Zeit.
Als ich 40 Jahre alt war?
Da hatte ich leider eine Scheidung hinter mir und das war eine sehr harte Zeit.
Und verrätst du uns, wie alt du heute bist?
Ja, natürlich. Also 64 bin ich jetzt.
Das Wort Biografiearbeit habe ich zum ersten Mal gehört als?
Ja, so ab 50 tatsächlich. Ja, als es noch gar nicht so bekannt war. Ja, als ich dann auch angefangen habe, als Biografin zu arbeiten, ja.
Aber vorher hast du eine Ausbildung als Dokumentarfilmerin gemacht. Da lernt man genaues Beobachten.
Ja, so ist es, genau. Und ich habe halt als Dokumentarfilmerin jetzt nicht Wissenschaftsfilme gemacht, sondern eigentlich immer Lebensgeschichten erzählt, Menschen porträtiert und deren Geschichten, deren Schicksale, ja. Das war von Anfang an so, ja.
Wie hast du dich denn als Dokumentarfilmerin auf ein Porträt, auf eine solche Begegnung mit Menschen vorbereitet?
Ich habe eigentlich viel vorher mit den Menschen gesprochen. Ja, ich habe die ganz gut kennengelernt für die Kinofilme, ganz besonders natürlich.
Wenn du eine Person darstellst im Fernsehen oder im Film, was hast du dann in Szene gesetzt? Was sagt am meisten über eine Person aus?
Also der Gesichtsausdruck, die Mimik und die Gestik, das ist natürlich das Primäre. Das steht ja völlig außer Frage. Aber natürlich auch, wie sie sich im Kontext zum einen in ihrer gewohnten Umgebung verhält, bewegt und dann aber auch in der Fremden. Und dann ist es natürlich vom Thema abhängig. Also was will ich erzählen? Also wo filme ich denn diese Person? Ja.
Welche Porträts von welchen Persönlichkeiten hast du denn gemacht, damit wir deine Filmarbeit mal näher kennenlernen?
Also ich war ja lange bei Mona Lisa und habe dann verschiedene Frauen porträtiert. Ja, da ging es auch dann darum, um die ersten Frauen, die sich als lesbisch geoutet haben und dann ein Buch drüber geschrieben haben, und zwar im Sport. Das war damals zum Beispiel ganz neu. Ich habe dann fürs Kino eine Bäuerin aus Bayern porträtiert, die verlassen von der Familie, also alleine auf einem riesigen Anwesen, das sehr verfallen war, gelebt hat und dort mit Asylbewerbern und ja auch Sozialhilfeempfängern, die man alle bei ihr untergebracht hat, weil es ja so viel Platz gab, die habe ich porträtiert. Ich habe die Hunde, der letzte Film, da habe ich 800-Jährige porträtiert. Im Film habe ich auch Russlanddeutsche und porträtiert.
Ein ganz breites Spektrum.
Schon ein breites Spektrum, ja.
Du hast dein ganzes Leben als freie Autorin gearbeitet, muss man in diesem Fall mal erklären.
Ja.
Woran merkst du denn oder hast du gemerkt, dass dir ein Porträt gelungen ist?
Also wenn ich mich für ein Thema entscheide und eine Person kennenlerne, die ich porträtieren möchte oder deren Geschichte ich erzählen möchte und ich begegne dieser Person zum allerersten Mal und daraus entwickelt sich in der Regel ja auch erst die Idee, das könnte interessant für andere sein. Diese Idee entwickelt sich, weil ich etwas spüre, dass da etwas ist, das erzählt werden kann und erzählt werden soll. Ja, dass es da was gibt, was ich jetzt zwar noch nicht in der Ganzheit erfasse, aber ich spüre, da ist eine Geschichte. Ja, und dieses Gefühl, das ich ganz am Anfang habe, wenn sich das im Film widerspiegelt, dann weiß ich, dass mir der Film gelungen ist. Ich möchte jetzt nicht vollmundig klingen, aber das ist mir auch immer gelungen.
Der große Georg-Stefan Troller, Meister des Porträts, fast der Erfinder im deutschen Fernsehen, sage ich mal, in den 60er, 70er Jahren, hat ein Buch geschrieben über seine Art, filmische Porträts zu machen mit dem Titel Wir Menschenfresser. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ahnst du, was er damit gemeint hat?
Ja, natürlich. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Vor allem habe ich ja für Herrn Troller gearbeitet. Der hat ja den Dokumentarfilm Mord aus Liebe gemacht. Das war so relativ zeitgleich bei der gleichen Produktionsfirma. Und er hat mich dann gefragt, wir haben uns dann kennengelernt über die Firma, ob ich nicht die ganzen Rechercheinterviews mache. Und da habe ich es waren, glaube ich, 31, 32 Mörder, Mörderinnen in der BRD, Ost-West, ja, 1990, die habe ich alle interviewt, in Gefängnissen. Ich war also in zig Gefängnissen unterwegs und das war ein ziemlich einschneidendes Erlebnis und auch toll, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und er hat dann sich daraus dann seine Protagonisten und Protagonistin gesucht. Und natürlich ist das ein Extrembeispiel, weil ich bin ja nur einmal hingegangen, ne? Ich konnte keine Beziehung aufbauen, ich musste die sogar fotografieren da in dem Gefängnis, wo man sich wie ein Menschenfresser fühlt. Ich gehe da hin und befrage die, ja, also natürlich mit offenem Herzen und nicht um Gottes Willen, ich sitze jetzt einem Mörder oder einer Mörderin gegenüber, sondern also wirklich mit einer offenen Haltung. Und dann gehe ich wieder und ich weiß, ich werde die nie wieder sehen. Ich weiß nicht, wie die das Gespräch verdauen und so weiter. Was aus denen wird, ja, die wussten ja auch nicht, bin ich jetzt im Film oder nicht, ne? Tatsächlich habe ich bei mir mit meinen Protagonisten und Protagonistinnen nicht so gearbeitet, aber ich verstehe das total, dass es denen in dem Fall notwendig war. Das ist so wie so ein Leben verschlingen, aber man weiß ja noch nicht so genau, wie es verdaut wird.
Also mit Haut und Haaren jemanden erfassen, ins Bild setzen, im Ton, also mit Stimme und Wort erscheinen lassen. Und da kommt was rüber. Und derjenige, der etwas sagt und tut, weiß nicht, was rüberkommt, weil das Auge der Kamera und des Autors sieht gegebenenfalls was anderes und stellt einen anderen Kontext her. Das ist ja das filmische Arbeiten, für die Georg-Stefan Troller, der jetzt im Übrigen 102 Jahre alt ist und in Paris lebt, quasi als Stilikone des deutschen Fernsehens ja gefeiert wurde und wird.
Also das, was du angesprochen hast, ist jeder, der andere Menschen in die Öffentlichkeit bringt, porträtiert, wie auch immer man das jetzt vorstellt oder so, hat eine wahnsinnige Verantwortung. Und dessen muss man sich bewusst sein. Mhm. Und als das ist ja dasselbe, was du jetzt mit mir machst. Ja, du kannst jetzt theoretisch rumschneiden und da Sätze zusammensetzen, die dann vielleicht wenig schmeichelhaft sind. Also wir haben eine Riesenverantwortung und wer sich dem nicht stellt und da nicht sorgfältig mit umgeht, der hat meiner Meinung nach den falschen Job. Das ist das eine. Und ich habe aber natürlich als Filmemacherin die Kontrolle, ja, ich habe die Kontrolle über die Kamera, über den Ton. Ich entscheide beim Schnitt am Schluss schon, nee, das möchte ich so nicht zeigen oder gar nicht zeigen, ja. Das ist ja die ständige Diskussion, was wird jetzt gezeigt oder nicht.
Du hast irgendwann in deinem beruflichen Leben den Schritt vom filmischen Porträt zum beschriebenen Porträt gemacht. Geschriebene Porträts werden üblicherweise Biografien genannt. Wie kam es denn zu deiner ersten bezahlten biografischen Arbeit?
Also Schreiben, das mochte ich, das habe ich immer geliebt. Ich habe auch Drehbücher dann geschrieben. Und als ich dann älter wurde, also dieses selbstständige Arbeiten und jedes Mal die Gelder suchen für die Projekte, da habe ich mir gedacht, das irgendwie dann noch so mit 60 diesen Stress, immer diese Unsicherheit, das möchte ich mir, ja, also das weiß ich nicht, ob das so zielführend ist, und habe mir da nochmal was aufgebaut, ja. Also ich konnte schreiben, ich habe es geliebt, und Biografien, das war eben, ja genau, 2010, 2011, das war noch gar nicht so verbreitet, ja, und habe dann das Biografiezentrum entdeckt und da eine Weiterbildung gemacht, ja, da waren wir auch noch nicht so viel in dem Biografiezentrum, und hatte dann wurde das veröffentlicht in Zeitungen, Tageszeitungen, dass ich das mache. Und dann hatte ich auch eigentlich sofort Kunden, ja. Mhm.
Was war denn deine erste biografische Arbeit?
Da gibt es auch wirklich eine sehr berührende Geschichte, und das gehört ja eben, also das macht ja auch die Biografien so spannend, also wie man Herausforderungen im Leben meistert. Das sind ja nicht die bloßen Fakten, ja, die man da runterbetet und aufschreibt, sondern bei Biografien geht es darum, wie schafft man die Schwierigkeiten, ja, welche Ressourcen benutzt man da. Und also er war, es war in den 50er Jahren, und er war ein junger Mann, hatte schon zwei kleine Kinder und war ein Hemdenverkäufer, Oberhemden, ne? Ja, der ist halt einfach von
Vertreter
zu ein Vertreter, ein Handelsvertreter, genau. Und aber irgendwie lief das gar nicht so gut, und er hat im Sommer tatsächlich, also mich hat es wahnsinnig berührt, um Geld zu sparen, hat er sich im Sommer in sein Auto eine Matratze gelegt, und dann hat er sich einen Bach gesucht, da hat er dann hat er sich dann die Zähne geputzt, das Gesicht gewaschen und rasiert, nur um Geld zu sparen. Aber niemand wollte die Oberhemden. Dann ist er in die großen Kaufhäuser, nee, gehen Sie mal, brauchen wir nicht. Und dann hat er gedacht, okay, ich gehe zur Bundeswehr, weil ich muss ja meine Familie ernähren, ich verpflichte mich da, wollte auf keinen Fall. Und dann war er wieder im selben Kaufhaus und haben sie wieder gesagt, nein, er geht raus. Auf einmal hat es geheißen, warten Sie mal und kommen Sie doch mal. Und da war es der Chef, und sie waren doch schon so oft da. Und dann hat dieser Chef ihm 150 Hemden abgekauft. Und das war wirklich der, sagt man ja heute, Turning Point, ja. Das war der Punkt, wo er dann so viel Selbstbewusstsein und Stärke dann ausgestrahlt hat. Und der war am Schluss einer der erfolgreichsten Modeproduzenten in Deutschland und hat die Münchner Modewoche mitgegründet.
Hat er selbst denn diese Biografie beauftragt?
Da war es die Tochter. Mhm. Ne, die auch journalistisch beruflich tätig war, und die hat mich sozusagen dann ausgesucht, ja. Mhm. Und das ist tatsächlich so, manchmal sitzt die Kinder und manchmal kommen aber auch die Personen selbst. Manchmal sind es auch die Ehefrauen, ja, die mich dann anrufen, und oder die Enkel. Mhm. Also ist meistens familiär.
Mhm. Ja, spannend. Welche Motive haben denn die Auftraggeber? Hast du da eine Vermutung?
Es sind Leben, in denen wirklich extrem viel passiert ist, ja. Und man möchte dann, wenn man es verschenkt, oft sind es Geschenke zu einem runden Geburtstag oder die Personen entscheiden selber, das zu tun. Man möchte da irgendwie eine Struktur reinbringen. Und das ist auch mehr als ratsam, ja. Denn wenn man dann im Alter, also alt wird, und diese Erinnerungen, die sind sowas von unstrukturiert und diese Konfusion entsteht, dann tut es wirklich nicht gut, weil das, was man beim Älterwerden möchte, ist Kohärenz herstellen. Das ist ganz, ganz wichtig, ja, dass wir unser Leben und was da passiert ist, was wir alles erlebt und getan haben, dass wir das in Sinnzusammenhang bringen.
Wenn ein Kunde dir sagt, ich möchte, dass Sie eine Biografie von mir schreiben, was machst du dann als erstes?
Ja, wir lernen uns kennen. Also persönlich kennen. Und das findet ausschließlich, ich habe es noch nie anders erlebt, in den Wohnort, am Wohnort, Haus, Wohnung, des Kunden oder der Kundin statt. Ja. Und ja, und meistens man denkt ja, man lernt sich kennen und dann kann ja dann der oder die entsprechende Person nochmal überlegen, möchte ich das jetzt mit der Wagner machen, ja. Aber eigentlich fangen sie sofort an und erzählen. Also dann bespricht man, was ist wichtig, soll das ganze Leben erzählt werden oder nur Ausschnitte. Man kann ja auch zum Beispiel, um das Finanzielle auch ein bisschen zu minimieren, kann man sich ja auch nur für bestimmte Lebensabschnitte entscheiden. Man muss ja nicht immer alles aufschreiben.
Hast du eine Methode entwickelt oder läuft das immer anders?
Also ich gehe nicht zu meinen Klientinnen und habe da eine feste Methode, so nach dem Motto offene, geschlossene Fragen und was es da alles gibt, ja. Sondern für mich ist das Entscheidende diese Offenheit, dass ich nicht voreingenommen bin und dass ich im Gespräch nicht werte. Und zwar in meinem Kopf schon. Also wenn mir jemand etwas erzählt, ich mag ja darüber eine Meinung haben, ne, egal welche, aber das lasse ich nicht zu. Und das habe ich mir ja schon in der Dokumentarfilmarbeit regelrecht antrainiert. Das ist wie so eine Supervision, die parallel immer mitläuft. Denn wenn mir jemand was erzählt, was jetzt vielleicht nicht so positiv ist und ich dann noch denke, oje, wie kann man nur, ja? Oder schlimmer noch sage, ja, Sie sind mir aber ein Schlawiner oder wie konnten Sie nur, ne? Also das geht überhaupt nicht. Aber nicht nur, dass man es nicht sagt, sondern ich selber darf es auch nicht denken.
Ist das für dich die größte Herausforderung als Autorin, quasi die Distanz, wenn man so will, zu halten an der Stelle?
Vielleicht ganz am Anfang, also noch wie ich da jünger war, habe ich das sicherlich auch noch lernen müssen, aber inzwischen, das gehört einfach zu mir, ja. Das ist auch dann, dass sich das in meinem privaten Leben widerspiegelt, weil man ja immer so Erwartungshaltungen hat. Wie sollen Menschen sein? Wie sollen sich Menschen verhalten? Und da habe ich einfach gelernt, mir das möglichst abzugewöhnen.
Aber es gibt ja auch umgekehrt, aus Sicht eines Auftraggebers geht es ja im wahrsten Sinne des Wortes um Selbstdarstellung. Glaubst du alles, was du da hörst?
Dazu muss man natürlich wissen, dass Erinnerungen ja nie, es wird ja nie die originäre Erinnerung abgerufen. Das kann unser Gehirn gar nicht. Unsere Erinnerungen sind ja überlagert. Das ist wie eine Datei, ja, eine Word-Datei, an der korrigierst du rum, speicherst sie ab, dann arbeitest du wieder weiter, speicherst wieder ab. Also wir haben keinen Zugriff auf die originären Erinnerungen und die verändern sich und je länger ich lebe, umso mehr verändern sie sich. Also wer bin ich, dass ich anzweifle das, was man mir da erzählt, wenn ich sowieso weiß, dass die ursprüngliche Erinnerung gar nicht greifbar ist. Was ich mache, ist bei, sagen wir mal, sehr negativen Zuschreibungen einer Person gegenüber oder besonders bei Schuldzuweisungen, dass ich dann zu einem Perspektivwechsel anrege, ja, dass ich sage, wollen wir mal schauen, wie war das für die Person, was glauben Sie, was hat es mit der Person gemacht, für Gefühle ausgelöst und so weiter, in welcher Situation war die Person, dass sie sich damals Ihnen gegenüber so verhalten hat, ne? Das mache ich ganz vorsichtig und in der Regel wird es auch sehr gut angenommen, weil das auch fast wie eine Erleichterung ist dann. Ne?
Aber wie gehst du denn damit um, dass deine Kunden dir, ich sag jetzt mal, tendenziell sozial Wünschenswertes erzählen? Also so, wie sie gesehen werden wollen und in Erinnerung bleiben wollen. Das kann sich ja durchaus von dem unterscheiden, wie andere Menschen sie erleben.
Ja, und da möchte ich wirklich sagen, dass ich in der glücklichen Lage bin, dass ich solche Leute nicht hatte. Da stehen wirklich viele Sachen drin, auch wo sie sich auch mal, was zum Beispiel Familie betrifft, also die Männer, die jetzt eine tolle Firma aufgebaut haben, ja. Also auch mein allererster Kunde, ne, der hat da teilweise einfach wahnsinnig wenig Zeit für die Familie. Und wenn dann, egal ob das Mann oder Frau ist, wenn die älter werden, das nagt. Ne? Und vielleicht ist auch dann die Beziehung zu den Kindern nicht ganz so innig, wie man sich das wünscht. Ne? Und das wird alles, ich habe jetzt keine derartige Biografien habe ich tatsächlich nicht geschrieben und durfte dann auch in der Folge, da war ich auch sehr oft noch beteiligt, sehen, wie das auch sehr heilsam war, auch sich die Beziehung zwischen Kindern und bei meinen Klienten und Klientinnen verbessert hat. Ja.
Also
ich weiß, dass es das gibt, ja, diese Ruhmesbiografien und genau. So. Aber ich glaube, ich weiß nicht warum, aber die kommen nicht zu mir.
Dann hattest du großes Glück, nicht Ohrenzeuge von organisiertem Selbstbetrug zu sein, weil das könnte es ja auch geben.
Ne? Nee, wirklich nicht.
Erlebst du manchmal den inneren Rollenkonflikt zwischen kritischer Dokumentarfilmerin, als die du ausgebildet bist, und der Tätigkeit als freiberuflich bezahlte Biografin?
Tatsächlich nicht, habe ich mir noch nie überlegt, nein. Also ich behandle einfach die Menschen, die sich mir anvertrauen, egal ob Film oder jetzt in der Biografiearbeit, die behandle ich wirklich mit ganz, ganz viel Respekt, unvoreingenommen. Ich denke, es ist ja viel Unausgesprochenes, was wir jetzt versuchen zu verbalisieren. Ja, ich auch vielleicht in Teilen zum ersten Mal. Also ich biete Ihnen am Ende eines in der Regel längeren Lebens oder gegen Ende hin nochmal eine völlig freie Bühne, das stimmt, auf der Sie sich ausbreiten können. Und da werden Sie von mir begleitet und das Ganze wird dann in eine Form gebracht.
Bevor wir zur dritten Phase deiner professionellen Beschäftigung mit Biografien kommen, kleines Intermezzo mit einem Sprichwort zum Thema, zu dem du uns bitte deine Meinung sagst. Zitat: Zu viele Menschen bewerten zu stark, was sie nicht sind, und zu wenig, was sie sind.
Ja, das weiß
man. Was hältst du davon?
Ja, dass sich die meisten Menschen immer darauf konzentrieren, auf die negativen Aspekte ihrer Persönlichkeit, ihres Wissens. Da gibt's natürlich auch Ausnahmen, das ist aber dann oft pathologisch, so die Narzissten und so, ne? Sich immer in den Mittelpunkt stellen und glauben, sie sind die Besten, das gibt's auch, das ist aber in der Regel dann oft pathologisch auch geprägt. Die meisten Menschen sind schon eher Zweifler, ja. Mhm.
Ja, das ist übrigens ein Satz, der Malcolm Forbes zugeschrieben wird, wird gemeinhin Medienmogul genannt, hat das gleichnamige Magazin, Wirtschaftsmagazin Forbes gegründet.
Ja, gut, ich kenne das jetzt so nicht. Aber ich kenne es aus der Wissenschaft, dass das eben so ist. Ja, leider.
Ja, kommen wir jetzt zur dritten Stufe deiner biografischen Beschäftigung, nämlich biografisches Arbeiten mit alten Menschen. Erklär doch bitte mal kurz den Ansatz. Biografisches Arbeiten.
Ja, die Biografiearbeit an sich, wenn ich jetzt da ein Werk herstellen soll, schreiben soll, unterscheidet sich ja nicht, ob das jetzt ein älterer oder jüngerer Mensch ist. Tatsache ist, es wird vorwiegend von Älteren oder für ältere Menschen gewünscht. Okay, also mein Jüngster war 60. Jetzt ist es schwierig, ja, ist das jetzt noch jung oder nicht jung, aber dann sind manche 80 oder auch eben 85.
Aber das unterscheidet sich ja von der Biografie als Auftragsarbeit dadurch, dass es quasi, ich sage jetzt mal, eine sozialmedizinische Vorgehensweise ist, ne? Also fast eine therapeutische Geschichte.
Ach so, jetzt, also du meinst jetzt die Lebensrückblicktherapie. Das ist jetzt etwas, wo ich dann ein Buch herstelle, sondern eine Form von Therapie, die tatsächlich, also im klinischen Bereich, auch bei Depressionen, bei beginnender Demenz, bei Anpassungsstörungen, Traumata, Folgestörungen und so weiter, sehr erfolgreich und nachgewiesenermaßen wirksam eingesetzt wird, und zwar nach einer erfolgten ärztlichen Diagnose. Okay. Und arbeite mit der Lebensrückblicktherapie bei, das nennt man Wohlbefindensstörungen, also wenn jemand echte Probleme hat, das Älterwerden zu akzeptieren, damit nicht klarkommt, Probleme hat, die über, sagen wir mal so, das Normale doch hinausgehen, also wo es schon sehr nagt. Und da kann man zwar reduziert, so auf 10 Stunden ist das schon weiterhelfen, das ist auch ratsam. Also wenn man selber merkt, das fängt an und kreist ständig im Kopf. Ja. Irgendwann wird das wirklich zu einer richtigen Gedächtnisspur. Und dann kann sowas auch zur Depression führen kann. Und da vielleicht vorher so diese Lebensrückblicktherapie zu machen, gemeinsam zu gehen, ist hilfreich, um das zu verhindern. Mhm. Und dabei konzentriert man sich eben auf nicht aufs ganze Leben, sondern auf die eher positiven Aspekte und vor allem auf die Ressourcen. Also was habe ich im Leben alles gemeistert? Ja, welche Herausforderungen habe ich bewältigt und was waren, wo lagen da immer meine Ressourcen? Mhm. Und das stärkt dann.
Das ist ja quasi wie ich sag jetzt mal, Biografie auf Rezept, ne? Also auch eine ganz spannende Geschichte. War mir gar nicht klar, dass es das gibt.
Ich würde wirklich jetzt, weil es gibt ja erstmal überhaupt kaum Psychologen, Psychologinnen, die ältere Menschen so ab 60 als Klienten, Klientin wollen. Also das ist auch untersucht worden in Studien. Mhm. Und noch weniger gibt es jetzt Therapeuten, Therapeutinnen für diese Lebensrückblicktherapie. Mhm. Aber bevor sich da wirklich was so festsetzt, sollte man sich da ein bisschen helfen lassen.
So, die Schlussrunde würde ich gerne überschreiben mit Same, Same, but Different oder die kleinen Unterschiede. Du hast gearbeitet als Porträtautorin, als beauftragte Biografin und jetzt als quasi therapeutisch Tätige. Was erlebst du da als gemeinsamen Nenner dieser drei unterschiedlichen Zugänge?
Der gemeinsame Nenner ist ganz sicher, dass niemand seinen Erinnerungen entkommt. Das ist, also manche meinen ja, es ist Paradies, aus dem sie nicht vertrieben werden können, und für andere ist es eben die Hölle. Aber je älter wir werden, umso mehr klopfen diese Erinnerungen an. Das ist einfach so. Und das Altern und vor allem das hohe Alter kann ja Einschränkungen bringen. Das heißt, ich bin vielleicht mehr zu Hause. Meine Aktivitäten sind nicht mehr so außerhalb meines Wohnbereichs. Und vielleicht habe ich weniger Sozialkontakte. Und dann pochen die natürlich noch mehr an. Also das hohe Alter ist ein Leben mehr in Erinnerungen. Und da ist es deutlich, dass besonders konfliktreiche, unbewältigte Ereignisse oder Beziehungen, dass die dann die kommen auf alle Fälle ganz besonders hoch. Und die machen das Leben dann im Alter wirklich schwieriger, auch dann übrigens im Sterbeprozess. Das habe ich auch alles erlebt. Mhm.
Was hast du denn für dein Leben gelernt durch deine Arbeit über das Leben der anderen?
Es gibt Dinge, auf die hat man keinen Einfluss. Also meine 100-Jährigen haben ja auch, ich habe dieselbe Frage gefragt, was ist entscheidend im Leben, und die haben gesagt, das Schicksal. Aber dann kommt es drauf an, was man daraus macht. Ja, es gibt Dinge, mit denen werden wir konfrontiert, mit denen müssen wir zurechtkommen, und da kann man nicht davonlaufen. Und wenn man aber dann sich in der Opferrolle sich so richtig schön einbettet, das ist sicherlich das Verkehrteste, was man tun kann. Ne?
Gibt es denn etwas, was du, ich sag jetzt mal, gerne früher gelernt hättest von deinen Gegenübern oder halt für dein Leben?
Also als junger Mensch, da glaubt man ja immer zu wissen, was gut oder schlecht ist. Also dieses Bewertungsfieber ist in jüngeren Jahren stärker ausgeprägt. Und da hätte ich mir gewünscht, dass ich das noch ein bisschen früher gelernt hätte, ja.
Mhm. Jetzt habe ich noch eine ziemlich krasse Frage, finde ich. Die kürzeste Form der Biografie ist ja vermutlich die Grabsteininschrift. Hast du dir schon eine ausgesucht?
Nee, weil ich ja gar keinen Grabstein möchte, sondern ich möchte im Meer, wahrscheinlich in der Nordsee, verstreut werden. Das ist schon alles geregelt.
Das heißt, du sparst dir an der Stelle die Überlegung, was wäre dieser eine Spruch, mit der du der Menschheit in Erinnerung bleiben willst?
Also ich halte mich nicht für so wichtig, dass das nötig ist, wirklich nicht.
Okay, dann machen wir jetzt zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft. Bitte vervollständige die folgenden Halbsätze. Wenn ich das Wort Ruhestand höre.
Ich werde immer arbeiten wollen, solange es irgendwie geht.
Wenn ich deutsche Rentner sehe, dann?
Hoffe ich, dass sie nicht allen Klischees, die es zum Älterwerden gibt, erliegen, sondern auf ihre Potenziale setzen.
Falls ich doch Rentnerin werden würde, würde ich an meinem ersten Tag als Rentnerin ...
schwimmen.
Weil?
Weil ich Schwimmerin bin und manchmal zu wenig Zeit dafür habe. Das wäre mir das Wichtigste, dass ich immer schön schwimmen kann.
Immer schön schwimmen, immer eine Handbreit Wasser unter dem Körper. Das merken wir uns als Schlussworte aus diesem Gespräch über ganz unterschiedliche Zugänge zu menschlichen Biografien und ganz unterschiedliche Arbeitsweisen. Dagmar, ich danke dir ganz herzlich, dass du die Erfahrungen aus Jahrzehnten hier geteilt hast und wünsche dir, dass noch viele weitere gute Begegnungen hast, die sich dann in unterschiedlichen Formen auch nachlesbar, nacherlebbar wiederfinden. Danke.
Ja, vielen Dank. Dir auch alles Gute.
Hat dir diese Episode gefallen? Hat sie dich vielleicht sogar weitergebracht in deinen großen Lebensfragen? Das wäre sehr schön und das wäre auch schön, wenn du uns das wissen lässt. Du erreichst uns mit der E-Mail info@babyboomer-stories.de. Gerne auch einen Kommentar auf den großen Podcast-Plattformen hinterlassen oder eine gute Bewertung bei Apple und Spotify. Das hilft uns sehr, dieses Angebot noch weiter bekannt zu machen. Gerne auch den Podcast abonnieren, wenn es sehr gut gefallen hat. Und mehr Infos über Babyboomer, Konstanze, Stefan und gelingendes Älterwerden findest du unter www.babyboomer-stories.de. Wir hören uns wieder in spätestens 14 Tagen. Bis dahin, denk dran, der nächste Ruhestand soll ein bester werden.